Na, schön, dass ihr da seid. Der eine oder andere kommt immer noch. Okay, die Luam hat mitgelacht. Schön. Genau, wo steht denn unser Leitbibelvers für diese Serie? Wer weiß noch, wo es steht? Psalm 84, Vers 6. Wie ist derjenige, in dessen Herz gebahnte Wege sind? Glückselig, glücklich. Wer mag gern glücklich sein? Yeah, da war doch was. Genau, glückselig der, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Wenn sie durchs Tränental gehen, werden sie es zu einem. Wow, das heißt, ich kann aus meinem Tränental einen Quellort machen. Sag mal, ich kann aus meinem Tränental einen Quellort machen. Ich kann aus meinen Schmerzen einen Quellort machen. Wir machen jetzt die Stufe 2. Du guckst deinen Nachbarn und sagst, du kannst aus deinen Schmerzen einen Quellort machen. Ja, der Ivo hat, glaube ich, dann hat er gesagt, du kannst aus deinem Quellort Schmerzen machen. Andersrum, okay. Du kannst aus deinem Quellort Schmerzen machen. Oh, Schrott. Halleluja, du kannst aus deinen Schmerzen einen Quellort machen. Nochmal die Frage, wer ist da aktiv? Interessant, gell? Weil wir immer denken, dass Gott irgendwie alles macht. Okay. Ich dachte, das Thema Schmerzen fängt sich am besten mit einem Witz an. Und ich konnte mich jetzt nicht erinnern, ob ich den schon mal gebracht habe oder nicht, weil ich habe ihn schon mal aufgeschrieben. Aber manchmal vergesse ich sie dann. Also fange ich jetzt einfach mit einem an. Kennt ihr das? Der Mann ist beim Arzt und sagt, der Arzt sagt zu dem Mann, ja, die Schmerzen in ihrem linken Bein sind altersbedingt. Wer kennt ihn schon? Da sagt er, nee, das kann nicht sein, mein rechtes ist genauso alt. Ja, ja, okay. Der Hörboje fand ihn cool. Okay. Der Zahnarzt zum Patient, jetzt wird es ein bisschen wehtun, beißen Sie die Zähne zusammen, machen Sie den Mund auf. Vielleicht das Motto für die heutige Predigt, beißen Sie die Zähne zusammen, machen den Mund auf, Halleluja, genau. Okay, also es geht mir nicht nur darum, eure Gedanken zu erfüllen mit Schmerz, sondern eigentlich, was ich sehe, ist, dass wir zum Teil einfach noch so Beutel voller Schmerz mit uns spazieren tragen, die eigentlich Potenzial sind, dass sie umgewandelt werden in Autorität und Kraft in unserem persönlichen Leben. Und falls es irgendwie so rüberkommt, als ob wir jetzt anfangen, uns im Schmerz zu, oh ja, und hier Schmerz und da Schmerz, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es geht einfach drum oder einfach auch dem Heiligen Geist drum, dass wir sehen, dass die Sachen, die wir durchgegangen sind, eigentlich was beinhalten, wodurch wir Autorität bekommen können, aber wir müssen uns selber entsprechend positionieren, was diesen Schmerz angeht, damit wir in diese Autorität hineinkommen können. Und das ist das, was ich glaube, was der Heilige Geist durch diese Serie bewirken will, weil über dieses Thema und auch wie man mit Schmerz umgeht und was es alles für Quellen für Schmerz gibt und so weiter, das ist so ein weites Gebiet, da könnten wir das ganze Jahr und noch mehr Zeit damit füllen. Wo kommt Schmerz her? Wie kann man mit Schmerz umgehen? Wie kann man den Schmerz loswerden? Und so weiter und so fort. Es gibt Situationen, wo du das einfach vor Gott ausgießen kannst. Und dann gibt es Situationen, wo du einfach auch ein Stück weit therapeutisch rangehen musst und Stück für Stück weitergehen musst. Manche Leute können ihren Schmerz auch einfach mal wie so ein Stückchen loslassen, indem sie es einfach mal erzählen. Es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten und Therapiemöglichkeiten und auch Möglichkeiten, an Schmerz ranzukommen. Und das will ich einfach sagen, es geht mir nicht darum, sondern es geht mir darum, dass wir verstehen, dass der Schmerz nicht umsonst ist, sondern dass jeder Schmerz, der uns jemals passiert ist, zugefügt worden ist oder den wir auch empfunden haben, selbst wenn er uns vielleicht nicht mal zugefügt worden ist, sondern wir haben ihn nur empfunden, Gott benutzen kann, um uns stärker zu machen und um uns mehr Autorität zu geben. Und ich fand das Beispiel, das der Hirwe jetzt gerade gebracht hat, gut, was eben auch Großgemeinden angeht. Die haben ein Stück weit also auch diese sucherfreundlichen Gemeinden, die es einfach so machen, dass es möglichst viele Leute sich dort angenehm und bequem fühlen. Die sind durch viele Sachen nicht durchgegangen, durch die wir durchgegangen sind. Aber dadurch, dass wir einfach bestimmte Themen, auch was unsere fromme Vergangenheit angeht, hinter uns gelassen haben und uns davon gereinigt haben, ist es für uns sehr viel schwieriger verführt zu werden, was Bündnisse mit falschen Religionen angeht, als für andere. Ich sage das jetzt mal einfach so generell. Ihr versteht, was ich meine, oder? Und da siehst du, dass zum Beispiel in diesen Bereichen, wo wir uns rausgelöst haben, wo wir gesagt haben, in dem Bereich bin ich einfach voll in Religiosität gewandelt und da muss ich rauskommen. Und hier war ich eigentlich gebunden durch meine religiöse Vergangenheit und da muss ich rauskommen. Und wenn du aus diesem Zeug rauskommst und eigentlich siehst, dass es für Ketten waren und was für Schmerzen dir zugefügt wurde und was für Jochs dir aufgelegt wurden und danach hat sie gesagt, ach komm, lass uns doch einfach wieder einen Bund schließen mit denen, ist für dich viel schwieriger und du hast einen Vorteil durch die Schwierigkeiten, die du vorher hattest. Ist das nicht genial? Und du kannst in der Freiheit im Geist leben, wie es die anderen gar nicht können. Weil sie einfach gerne alles miteinander vermischen wollen. Und da dient uns zum Beispiel eine schmerzhafte Vergangenheit auch einfach zum Besten. Okay, so, ist Schmerz immer schlecht? Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, ich bin jetzt einfach kein Freund von Schmerzen. Ich mag Schmerzen nicht. Ja. Wenn ich sie vermeiden kann, möchte ich sie vermeiden. Ich, der Hurwoi, der ist da so härter gebaut. Aber ja, da gehen wir durch und so weiter und so fort. Sport macht erst richtig Spaß, wenn die Muskeln danach wehtun. Ist überhaupt nicht meine Offenbarung. Gar nicht. Sport ist gesund. Genau. Und das ist das, was unser Grundgedanke ist von Schmerz. Ich glaube, dass der Feind einfach auch unser Gedankengut bezüglich im Schmerz binden will, damit wir nicht verstehen, welches Potenzial wir haben, sobald wir in Schmerz reinlaufen. Und das Ding ist, als das allererste, was Schmerz ist eigentlich ein Signal. Es ist einfach ein Signal für was auch immer. Es kann ein Signal dafür sein, dass du deine Hand von der Herdplatte nehmen sollst. Also sozusagen ein Warnsignal. Hältst du deine Hand jetzt noch mehr länger drauf, dann wirst du dir die Hand verbrennen. Schmerz kann auch ein Signal sein dafür, dass du was falsch empfindest. Zum Beispiel, wenn der Hirwoje mich korrigiert, was auch immer wieder mal vorkommen muss, dann tut mich das klassischerweise verletzen. Und wie eine Frau halt so ist, wenn du einem Mann, bei meinem Mann was ansprichst, da tut es in seine Schublade, dann ist es da abgehakt und fertig. So, wenn du bei mir was ansprichst, dann fühle ich mich erstmal abgelehnt als komplette Person. Er lehnt mich aber nicht ab. Der hat mich ja geheiratet. Okay, die gucken mich alle so fragend an. Was hat das damit zu tun, sagt er. Genau, er hat mich ja geheiratet. Und wenn er mir 10-mal vorher sagt, ich liebe dich, dieses eine Ding, wo er sagt, hey, können Sie das verändern? Das schlägt sowas von ein, dass mein ganzes Wesen das Gefühl hat, ich bin nicht geliebt. Ich kann euch eine tragische Geschichte vom Strand in Kroatien erzählen und die hat sich jetzt schon mindestens das zweite Jahr, wenn nicht das dritte Jahr schon hintereinander wiederholt. Strand ist eine tolle Sache, wenn man schlank und rank ist, okay? Wenn man vielleicht auch darauf hingearbeitet hat, auf diesen Sommerurlaub, sich ausgerichtet hat und dann ist er endlich da, dein Badeanzug passt und du kannst dich neben die ganzen anderen wunderschönen Strandnixen legen und fühlst dich gut. Passiert mir selten. Mir schmeckt es einfach gut, okay? Einfach, ich esse echt gern. Und das segnet mich, das macht mich auch einfach oft wie so glücklich und zufrieden. Und dann fällt es mir schwer zu sagen, ach, das leckere Brötchen, das lassen wir da jetzt einfach liegen, weil ich würde dann besser aussehen. Okay, und dann, wenn ich nach Kroatien komme, dann merke ich, jetzt gerade würde es sich besser anfühlen, schlanker zu sein. Okay, auch öfters sonst im Alltag, aber auch da besonders. Und was mir dann meistens passiert in Kroatien am Strand, ist, dass ich mich einfach schlecht fühle. Ich fühle mich dann wie ein Versager, weil ich mich zu breit finde und weil ich mich unattraktiv fühle. Und dann habe ich schon überlegt, gehe ich nur mit langen Hosen an den Strand? Und dann habe ich schon überlegt, ach, wir gehen nie wieder in Urlaub an den Strand. Ihr wisst ja, Schmerz, immer eine offene Tür für falsche Gelübde und so. Ab jetzt gehen wir in die Berge. Okay, aber das Ding ist so verrückt, okay? Also der Hirwoje lehnt mich nicht ab, auch wenn er jetzt auch nichts dagegen hätte, wenn es, weißt du, wie ich meine? Okay, aber er lehnt mich jetzt nicht ab, also für mich geht es gar nicht mehr, kommen wir, also wenn du das jetzt nicht auf die Reihe kriegst, dann hier ist mein Ring, weil, weißt du, wie ich meine, sondern, aber, genau. Und ich habe mich da sowas von, ich bin dann so gefangen gewesen in dem Schmerz auch über mich selber, Ich bin dann abends am Strand gewesen, habe mich auch so ein bisschen bewegt. Ich habe auch meine Sportsachen mitgenommen. Wenn man sich schon sportlich ansieht, fühlt man sich schon sportlicher. Das hilft. Das hilft. Okay, auch wenn es zusammenpasst, hilft auch. Wenn man sportlich aussieht und dann ins Fitnessstudio geht, egal was du machst, halleluja. Egal. Okay, ich sitz am Strand. Okay, das ist so, so bescheuert. Aber ich will es euch einfach sagen, weil wir manchmal einfach ein bisschen so sind halt. Und ich sitze am Strand und überlege, vielleicht wäre das das Beste, wenn ich sterbe und der Hirfer hier eine andere, schlankere, schönere Frau findet. Und dann habe ich gemerkt, meine Gedanken gehen in die falsche Richtung. Wow! Der Ben Naftali ist entsetzt. Ich habe gedacht, ich habe mich dann wieder hochgerissen an dem, dass ich habe eine Berufung für mein Land. Mein Leben ist noch nicht vorbei. Und auch wenn ich noch nicht die richtige Klamottengröße trage, mein Leben ist noch nicht zu Ende. Aber wisst ihr, wie verrückt Schmerz ist? Du guckst dich selber an und denkst, ah. Oh. Okay. Die Bluse ist toll. Also diese Versteckerblusen, ich liebe sie. Bei Bonprix kann man mittlerweile so anklicken, ob die Sachen eng anliegend, figurbetont sind oder figurumspielend. Wie schön formuliert, umspielend, voll positiv. Halleluja, eine figurumspielende Bluse. Oh, Jesus. Okay, also der Schmerz ist einfach ein Signal dafür, es läuft was falsch. Und in dem Moment, wo dein Schmerz dir empfiehlt, bring dich um, weißt, es ist was extrem falsch gelaufen. Also wenn du dich umbringen willst, nur weil du vielleicht ein bisschen zu dick bist oder so, falsches Motiv und falsche Entscheidung. Okay, einfach mal so ganz grundlegend. Wenn du es erst da merkst, ist arg spät. Ich persönlich glaube auch, dass es Strandgeister gibt. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass es Stranddämonen gibt, die sich da hinsetzen und den meisten Frauen oder allen Frauen, sogar ganz schönen Frauen sagen, ihr seid so hässlich. Naja, egal. Halleluja. Genau, der Schmerz kann dir zeigen, dass irgendwas falsch läuft, du zum Beispiel deine Hand zu lang auf die Platte hältst oder sonst was. Schmerz kann dein Leben retten, weil du anfängst, aufgrund von dem Schmerz was zu ändern. Halleluja. Genau, Schmerz kann dir zeigen, dass du was falsch empfindest. Schmerz kann dich warnen, dich selbst zu zerstören. Zum Beispiel, ich habe eine Geschichte gehört, da haben in Indien Ärzte so ein Experiment gemacht mit Leprakranken, die einfach schon Gliedmaßen verloren hatten. Und die haben den künstlichen Gliedmaßen sozusagen fabriziert und haben versucht, ob das möglich ist, dass die mit diesen Gliedmaßen leben und überleben können und sich sozusagen ganz normal in die Gesellschaft wieder integrieren können. Und dann haben sie einen, so einen Typ, den haben sie sozusagen ausgestattet, dem haben sie wieder eine Nase gemacht, dem haben sie einen Arm gemacht, dem haben sie einen Fuß gemacht, was ihm gefehlt hatte. Und dann haben sie ihn losgeschickt, der sollte zurückfahren zu seiner Familie, der wollte seine Familie gern mal wiedersehen. Und unterwegs ist der Zug stehen geblieben und er musste dann in der Hütte übernachten und hat nicht gemerkt, dass in der Nacht die Tierchen, die da so wohnen, Klammer auf, Ratten, Klammer zu, seine Beine und seine Arme und so alles angeknabbert haben und weggefressen haben. Er hat es nicht gemerkt, warum? Weil er hat da keinen Schmerz. Wenn die und mir eine Ratte in den Fuß beißen würde, wir würden es merken, Halleluja. Und wir denken aber, Schmerz ist schlecht, Schmerz ist schlimm, vom Schmerz muss ich wegrennen. Nee, der Schmerz zeigt dir, mich beißt gerade eine Ratte in den Fuß, ich sollte den Platz verlassen oder der Ratte eins überziehen. Je nachdem, wie deine geistliche Überzeugung ist. Okay? Halleluja. Also kann Schmerz dich einfach auch davor warnen, dass eigentlich gerade was an dir zerstört wird und dass du was ändern musst. Schmerz zeigt dir auch, aus was du gemacht bist. Zum Beispiel der Hirfer hier, wenn er halt so, genau, wenn Muskeln wehtun, ist das toll. Zeigt dir einfach seine Einstellung von Schmerz und wie er durchgehen kann. Wenn ich ein bisschen Muskelkater habe und es nicht so toll finde, das zeigt mir einfach aus, was ich gemacht bin. Okay? Und Schmerz, einfach so eure Ermutigung, kann auch ein Zeichen dafür sein, dass ihr unterwegs seid auf ein neues Level. Ich gebe euch mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben zu Hause neue Messer. Der Hirwey hat sich zum Geburtstag mal richtig gut schneidende Messer gewünscht und dann auch gekauft. Ich hatte von Anfang an schon so ein bisschen Muffe vor den Messern, aber was unsere alten Messer und unsere neuen Messer angeht, muss man sagen, wir sind hier auf einem neuen Level. Und vom alten Level zum neuen Level gibt es immer eine Übergangsphase. Ratet mal, was uns in der Übergangsphase passiert ist. Habt ihr gesehen, der Hörer hier letzte Woche, wo die Opfernsprache gemacht hat und hier der weiße Pflaster, hab gedacht, hey, das sah echt gut aus. Auch er ist in der Übergangsphase. Ich glaube, ich habe mich in der ersten Woche ungefähr 4-mal geschnitten. Das macht die Messer nicht schlecht. Das zeigt, dass ich lernen muss, mit dem Messer richtig umzugehen. Ich kann jetzt sagen, oh, die blöden Messer weg, damit die Messer sind an allem schuld. Hier, da zeigt wieder der Schmerz aus, was ich gemacht bin. Sage ich, okay, ich stelle mich der Herausforderung zu lernen, mit diesen Messern umzugehen. Oder sage ich, ist mir doch zu blöd, ich hole meinen alten, stumpfen Messer wieder und mache weiter. Oh nein, ich bleibe bei den neuen Messern. Neu ist sowieso, weißt du, ich meine. Das nächste ist, wir haben uns auch ein schönes neues Bett gekauft. Wir haben uns schon lange ein anderes Bett gewünscht und es ist auch ein bisschen kleiner geworden. Dadurch haben wir mehr Platz im Schlafzimmer. Ist auch echt erfreulich, wenn man so ein bisschen zwischen Schrank und Bett durchlaufen kann. Das ist Hammer. Und jetzt steht dieses Bett da, wunderschön, unberührt, zur ersten Benutzung. Und in mir sind die ganzen Vorstellungen, das hat mir, es ist so ein Boxspringbett, wie sie es auch in Amerika viel haben. Und ich erinnere mich an jedes Hotelzimmer, in dem ich mich auf dieses fantastische, weiche Boxspringbett gelegt habe. Und es war einfach so, einfach, und ich denke, wow, das wird jetzt einfach so eine tolle erste Nacht. Da bin ich in unserem neuen Bett, Halleluja. Und ich setze mich auf das Bett und ich will es einfach nicht wahrhaben, okay. Und ich sage, hey, voll toll. Und denke mir, irgendwie schon ein bisschen härter als gewohnt oder so. Aber okay, egal. Und dann lege ich mich hin und denke, irgendwie ist es hart, aber ich will es wie nicht wahrhaben, weil das ist ja mein neues Bett, auf das ich mich jetzt wochenlang gefreut habe. Weißt du, ich meine? Und am nächsten Morgen wachen wir beide auf und so, wow, sogar der Hirfe hat schlecht geschlafen, weil das so hart ist. So, und jetzt bist du auf einer Übergangsphase vom Alten ins Neue. Das Neue ist besser, aber der Übergang fühlt sich nicht cool an. Und dann hat der Hirwe mir eine Geschichte erzählt von einem Bekannten, der hat sich ein Wasserbett gekauft. Und für ihn, das ist ein LKW-Fahrer und für den ist es total wichtig, dass er nachts gut schlafen kann. Und hat gesagt, als er das Wasserbett neu hatte, er hätte es am liebsten, also wie das die Heiden ja so machen, am liebsten verflucht, weil er so schlecht geschlafen hat und so weiter und so fort. Und mittlerweile kann er auf nichts besser schlafen als auf dem Wasserbett. Warum? Er hat die Übergangsphase überstanden. Wir haben jetzt die dritte Nacht in unserem Bett geschlafen und wir können schlafen. Halleluja. Und ich habe den Eindruck eigentlich, so wie im Körper, dass es dem Körper eigentlich gut tut, so ein bisschen härter zu liegen und es ist gar nicht mehr schlimm. Aber wisst ihr, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass eine Übergangsphase, wenn du von einem aufs andere gehst und es, wie wir denken, wenn Gott sagt, ja, ich bringe euch auf ein neues Level, wow, yay, und es fühlt sich so toll an und als ob ich einfach nur so in den Aufzug gehe, und jetzt bin ich auf dem neuen Level, oh, hier stolziere ich daher. Und manchmal ist einfach so, du kraxelst da hoch und dann hängst du auf deiner neuen Platte und dann musst du nur gucken, wie du stehst, wenn du stehst, rutscht wieder aus und stehst. So ist manchmal auch ein neues Level. Halleluja. Genau, das will ich euch einfach sagen. Schmerz bedeutet nicht, dass was falsch läuft, sondern Schmerz kann einfach, ist einfach nur ein Signal, dass überhaupt was läuft oder irgendwas ist. Okay? Ich finde es interessant, ich habe vor längerer Zeit mal eine CD oder eine Lehre gehört von Bill Johnson. Und er hat dann eine Aussage gemacht, die hat mich einfach echt berührt. Er hat gesagt, du kannst in deiner geistlichen Autorität nie höher wachsen als die Ablehnung, die du aushalten kannst. Du kannst in deiner geistlichen Autorität nie höher wachsen als das Level, auf dem du Ablehnung aushalten kannst. Also, wenn du das aushalten kannst, sagen wir mal, dass deine Freunde dich ablehnen, dann ist es dein Level von Autorität. Wenn du es aushalten kannst, dass die Medien dich ablehnen, und du kommst durch ohne ein bitteres Herz und so weiter und so fort, dann bist du auf einem anderen Level. Wenn du es aushalten kannst, dass deine Freunde dich ablehnen, dass deine Verwandtschaft dich ablehnt, bist du auf einem anderen Level von dem, dass du durch Ablehnung durchgehen kannst. Verstehst du das? Wenn du das aushalten kannst, dass dich Leute, die eigentlich Christen sind, aber nicht verstehen, was du machst, dich ablehnen, bist du auf einem anderen Level von geistlicher Autorität, wenn du weißt, dass du mit Gott richtig gehst und sie verstehen dich nicht und sie lehnen dich ab und sie sagen dir, was du machst, ist falsch und so weiter und so fort und du vergibst ihnen, du gehst weiter, dann gehst du auf einem anderen Level. Verstehst du das? Und das Level von geistlicher Autorität, in dem du wandeln kannst, ist so hoch wie die Ablehnung, die du aushalten kannst. Jesus wurde am Kreuz praktisch von der ganzen Welt abgelehnt und hat da seinen größten Sieg errungen. Lass uns mal aufschlagen. Philipper 2, Vers 8. Das ist so, Mai, wie soll man sagen, es ist so krass, weil wir, der Feind, der versucht uns da so reinzubringen, dass einfach um jeden Preis kein Schmerz. Schmerz ist Schmerz, also Gott will ja nur, dass wir glücklich sind, gell? Und Schmerz kann nie von Gott sein. Das ist eine Verdrehung von Gott ist gut und der Teufel ist schlecht, aber das heißt nicht, dass Gott nie Schmerz benutzt, um uns vorwärts zu bringen oder dass in unserem Leben keine Schmerzen sind, die Gott einfach auch benutzen kann. Wisst ihr, wenn du Philippa nebenher reden, geht halt schlecht, gell? Wenn du mal anschaust, wo das erste Mal Schmerz war in der Bibel, du siehst, wie Adam und Eva gesündigt haben. Und weißt du was? Ich glaube, da war kein Schmerz, da war Spaß. Das wäre jetzt schön, wenn man sagen könnte, im ersten Sündenfall war so viel Schmerz, dass die Leute keine Lust mehr hatten zu sündigen. Weißt du, wann der Schmerz kam? Der Schmerz kam, als Gott gesagt hat, raus aus dem Paradies. So, jetzt haben sie sich nämlich abgelöst von Gott gefühlt, obwohl Gott sie nicht abgelehnt hat. Jetzt haben sie sich von Gott abgelehnt gefühlt, obwohl Gott sie gar nicht abgelehnt hat. Aber sie fühlen sich jetzt total schlecht und sind im Schmerz, weil sie das Paradies verlassen müssen. Der Schmerz kam eigentlich nicht in dem Moment von der Sünde, sondern der Schmerz kam, weil Gott dann die Grenze gesetzt hat und gesagt hat, so aber hier nicht. Und da könnte man ja mal wieder ganz leicht in dieses System zurückverfallen, wie Gott der gemein ist. Weil Gott hat zu denen jetzt gesagt, sie müssen aus dem Paradies gehen. Der Teufel hat sie ja da gelassen, aber Gott hat ja gesagt, sie müssen jetzt rausgehen. Und dann fühlt man sich von Gott abgelehnt, weil Gott so gemein ist. Lass uns nochmal dran zurückdenken. Wer hatte die Regeln aufgestellt und wer hat die Regeln gebrochen? Aber wie krass, dann kommt Gott rein und Gott weiß, es wird Adam und Eva wehtun, wenn er sie aus dem Paradies rausschickt, aber er muss es trotzdem machen. Und einer der Gründe, warum er es macht, hat gesagt, sonst werden sie vom Baum des Lebens essen und in diesem Zustand ewig leben. Aber ich habe einen besseren Plan für sie, ich will sie erlösen. Schon krass. Schon echt krass. Philipper 2, sind wir immer noch tatsächlich unterwegs. Dahin. Fangen wir mit Philipper 2, Vers 5 an. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu jedes Knie beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat gesagt, ich nehme, was ich habe, alles und ich lege es hin und ich bin bereit, mein Leben hinzulegen bis ans Kreuz, bis zum maximalen Schmerz. Und dann sagt die Bibel, und darum hat Gott ihn erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Warum? Weil er den Schmerz ertragen hat, weil er zu dem Schmerz Ja gesagt hat und er hat gesagt, ich gehe durch dieses Todestal hindurch. Und dann hat Gott ihn erhöht und ihm Autorität gegeben über alle Mächte überhaupt. Hätte er gesagt, das ist mir jetzt zu viel Schmerz oder das mache ich nicht und hätte sich zurückgezogen oder wäre er nur an irgendeiner Stelle in Bitterkeit gegangen, er hätte menschlich gesehen jedes Recht dazu gehabt. Er ist für die gestorben, die ihn gekreuzigt haben. Wie brutal ist das? Aber weil er das gemacht hat und sein Leben hingelegt hat und seine Herrlichkeit hingelegt hat und seine Rechte hingelegt hat, hat Gott ihn erhoben und ihm Autorität gegeben über allem anderen. Wenn du im Schmerz bist, dann überleg mal, über was will Gott dir vielleicht Autorität geben? Für was will er dir einen neuen Ring anstecken? Und wenn du noch Schmerz in deinem Gepäck hier hinten mit dir rumträgst, dann überleg mal, was kann eigentlich mit diesem Schmerz noch passieren, wenn ich ihn im Geist eintausche? Weil Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und dann war die Sache um, sondern er ist hinuntergestiegen in den Hades und er ist raufgegangen vor den Thron Gottes und er hat was gemacht mit der ganzen Sache, um dann seine Herrschaft einzutreten. Wir müssen diese Sachen, die uns passiert sind, diese Schmerzen, die in unserem Leben sind, wir müssen sie nehmen und wir müssen sie umwandeln. So, jetzt ist das Problem, dass wir oft gar nicht merken, dass wir Schmerzen haben, weil wir gelernt haben, so zu funktionieren, wie wir sind. Ich habe hier ein sehr, sehr wunderschönes, dekoratives Schneidebrett von uns zu Hause mitgebracht. Ihr habt euch bestimmt gewünscht, dass ich mal hier ein Schneidebrett mitbringe. Und uns ist diese Woche aufgefallen, dass dieses Schneidebrett eigentlich gar nicht mehr schön aussieht. Tiefe Offenbarung, ne? Wir haben so viel darauf geschnitten und es sieht einfach nicht mehr schön aus. Und wir waren bei IKEA und wir haben eine weise Entscheidung getroffen. Wir haben 5 krasse Euronen investiert für ein neues Schneidebrett, damit wir das alte wegschmeißen können. Und weißt du, was das Problem war? Das Problem war nicht, dass wir vorher keine 5 Euros hatten. Das Problem war, dass wir vorher nicht gemerkt haben, dass unser Schneidebrett eigentlich, oder ich habe es nicht gemerkt, du vielleicht schon. Genau, wir haben uns dran gewöhnt, das Schneidebrett sieht verschnitten aus. Und genau so gewöhnen sich Christen dran, verschnitten auszusehen, und gewöhnen sich Christen dran, dass unsere Brüder und Schwestern verschnitten aussehen. Wenn wir mal sagen würden, dass unsere Seele allein eigenständig ein lebendiges Wesen ist, okay? Und jedes Mal, wenn diese Seele Schmerzen kriegt, wird ein Messer reingesteckt. Wow! Und nochmal ein Messer reingesteckt. Wow! Wird das Leben dieser Seele fördern? Schwierige Frage. Nein, das wird diese Seele kaputt machen. Okay? Aber da wir aus 3 Teilen bestehen, kann ja der Körper weiter funktionieren, der Geist ein bisschen weiter funktionieren, nur die Seele dann. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ey. Hauptsache irgendwas funktioniert, okay? Jetzt läufst du da rum mit deinen ganzen Messern in der Seele, ja? Ich stell dir mal vor, ganz praktisch, ich würde hier rumlaufen und habe ein Messer hier drin stecken und dann kommt der Ivo und sagt, hey, kann ich mit dir mal kurz das Messer rausziehen? Das steckt aber schon 10 Jahre. Was mache ich dann? Der Ivo ist gemein. Der Ivo ist gemein. Der hat mir wehgetan. Der muss ja gemein sein. Ist ja logisch. Interessant, gell? Wir brauchen Leute, die uns sagen können, hey, dein Brettel sieht verschnitten aus. Die dir sagen können, hey, deine Seele ist eigentlich verschnitten, eigentlich sind das Sachen in deiner Seele. Du hast zwar gelernt, sozusagen, damit irgendwie so zu leben, damit keiner jemals dein Messer da hinten anfasst und das, oder diese 70 Messer, die so in dir drinstecken. Aber es wäre schön, wenn wir vielleicht so nach und nach immer so vielleicht 10 am Stück gleichzeitig rausziehen könnten. Halleluja. Das Coole ist, du kannst es ja eintauschen gegen Autorität. Das ist das Coole. Wenn du dir denkst, du kannst mit einem Messer rumlaufen im Rücken oder mit einem Ring an Finger, mit dem du sagst, in Jesu Namen raus. Ist doch besser, oder? Und der Teufel hätte gern, dass du denkst, ich muss jetzt einfach lernen, mit dem Schmerz zu leben und mit dem Ding da klarzukommen. Und es ist jetzt halt so und so weiter. Und wenn ich dann mal in den Himmel komme, dann wird Jesus alle meine Schmerzen heilen. Aber solange ich hier unten bin, Und das Ding ist, dass der Teufel uns auch geholfen hat, Selbstmechanismen aufzubauen, so Selbstschutzwand. Okay, dir ist was passiert, das Messer steht jetzt so weit raus, dann muss ich eine Mauer aufbauen, die ein bisschen weiter geht als das da. Okay? Und dann nochmal eine Mauer. Okay, und sonntags nehme ich es mal ins Gesicht und lasse es aus der Mauer rausgucken. Aber im Grunde lebe ich hinter einer Mauer von Isolation und meine ganzen Speere, Schwerter, Messer und was so alles in mir drinsteckt, Pfeile, zu schützen. Weil es dann weh tut. Gemeinschaft wird unangenehm, wenn jemand an dein Messerle rangeht. Deswegen ist manchmal so, hey, in der Welt, du kannst so super eins werden. Leute, die zusammen rauchen, zack, rauchst du eine mit, ey, bist drin, bist eins von denen, wir wollen alle dazugehören. Dann, keine Ahnung, alle möglichen Sachen, wenn du zusammen lästern, Hammer, was für eine Einheit, da fühlt man sich so verbunden mit den Leuten, wenn du gegen den Chef gemeinsam lästerst, wow, das gibt so eine Power und so eine Einheit und da geht Adrenalin und so weiter und so fort. Aber eigentlich bist du halt in der falschen Einheit und ihr teilt halt Schwerter. So, wenn du jetzt mit einem Christ zusammenkommst und willst mal einfach ablästern gegen deinen Chef, weil der nervt. Ja, okay. Der hat dich ungerecht behandelt. Dich als Christ. So, jetzt darfst du endlich auch mal abzischen gegen den. Weil er gemein war. Ja? Und dann sagt dein christlicher Bruder, deine Schwester, hey, ist fein nicht okay, wenn du schlecht redest über deinen Chef. Du verstehst mich nicht. Ah, du willst dein Messer behalten. Blöd, gell? Weil das Ding ist, sobald ich Schmerzen habe, ist es immer am einfachsten zu sagen, der andere ist schuld, aber der andere ist halt nicht immer schuld. Und so kann ich dann auch die anderen einschüchtern, dass die mir nicht sagen, was eigentlich bei mir ist. Ich muss einfach ausflippen, super. Hammer! Wer würde da noch was sagen? Aber schmollen ist auch super. Schmollen, man spürt ja unterschwellig, gell? Das ist in Ordnung, aber du sagst ja nichts, du machst ja nichts falsch. Leute denken, sie kommunizieren nicht, wenn sie nichts sagen, aber hey, deine Körpersprache ist lauter als alles andere. Du kannst mit deinen Augen, hey, kannst du so viel mehr sagen, als mit dem, was aus deinem Mund rauskommt. Ey, Brudel. Brutal übersetzt. So, was bedeutet denn das? Ich bin offen und hab dich lieb, gell? Oder so, man kann ja das so. So ein Blick so von oben nach unten und so weiter. Da gibt's ja. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nicht gesündigt, weil ich habe nichts gesagt. Was ist, wenn dein Körper sündigt? Kann dein Körper sündigen? Oh yes. Nein. Cool. Und das Ding ist, wenn dir dann jemand sagt, hey, keine Ahnung, der Blick war jetzt nicht okay oder was du gesagt hast, war nicht okay oder einfach das, was da mitschwingt, war nicht okay, ist jetzt nicht angenehm, aber kann für dich ein Weg zur Freiheit sein. Und es ist aber irgendwo auch deine Entscheidung, ob du sagst, okay, die Schmerzen, die in meinem Leben sind, die will ich austauschen gegen Autorität, oder ob du sagst, es ist mir einfach zu heiß, ich will da nicht rangehen. Gott gibt dir einen freien Willen. Für mich, wie kann er? Ich meine, es ist so viel Potenzial für schlechte Entscheidungen, das ist brutal. Es fängt bei Adam an, man geht bei Eva weiter. So viel Potenzial, falsche Entscheidungen zu treffen, dadurch, dass wir einen freien Willen haben. Kommen wir in die Gemeinde, haben wir immer noch einen freien Willen. Manchmal würde man sich ja schon wünschen, das wäre ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Dass man Leute so ein bisschen in die richtige Richtung so. Und Gott sagt, jeder kann entscheiden, ob er sich die Schwerter ziehen lassen will, ob er die Pfeile loswerden will, ob er auch die Bitterkeit und das Gift, was sich angesammelt hat über Jahre, loswerden will oder was behalten will. Genau. Und ich will euch jetzt einfach mal ein paar Sachen aufzeigen, wo man erkennen kann, dass möglicherweise einfach noch Schmerz da ist, der nicht behandelt ist. Und ich sage jetzt nicht, dass all diese Dinge definitiv immer sagen, da ist Schmerz, aber ich will euch einfach mal so ein bisschen was aufzeigen, weil ich möchte, dass ihr euch bewusst werdet. Ich will ganz bewusst einfach euch ein bisschen kitzeln, dass ihr sagt, Mensch, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich da wirklich schon frei geworden bin. Ob ich da wirklich nicht vielleicht doch noch irgendwas habe in mir, das da rumrumort, wo ich eigentlich einen Schmerz habe. Weil, wisst ihr, als Christen gibt es so manche Dinge, da sagen wir, ich darf keinen Schmerz empfinden. Das darf jetzt einfach nicht so sein. Sagen wir mal als Single, es muss für mich jetzt einfach als Christ okay sein, Single zu sein, weil Halleluja, ich bin ja mit Jesus verheiratet, aber eigentlich fühle ich mich einsam. Aber ich darf mich ja nicht einsam fühlen, also tue ich halt so, als ob ich mich nicht einsam fühle. Das ist nicht... Christsein bedeutet nicht, dass ich es überspiele, wie es wirklich ist, sondern dass ich mein Herz vor Gott ausschütte und es aushalte, zu warten, was seine Antwort drauf ist. Und ich wünsche mir natürlich als Single, wenn ich mein Herz vor Gott ausschütte, dass er sagt, okay, dein Mann kommt. Aber manchmal sagt das nicht. Und manchmal habe ich auch so Angst vor seiner Antwort, dass ich es gar nicht hören kann, ob er jetzt sagt, er kommt nicht. Oder er liebt mich nicht. Er kommt nicht. Dass ich Angst habe, mein Herz beim Ausdrücken. Aber Gott sagt, er will unser Tröster sein. Und die Bibel sagt in Sprüche 13 ist das, glaube ich, dass ein hinausgezogener Wunsch, Sprüche 13, 12, lang hinausgezogenes Harren macht das Herz krank. Das heißt, wenn du lange auf was wartest und es kommt nicht, meinetwegen du hoffst als Single lange auf einen Partner und er kommt einfach nicht, dann sagt die Bibel, ja, da ist ein Zustand, wo das Herz einfach dann krank sein kann. Und wenn du dann sagst, okay, ich tue jetzt so, als ob es nicht so ist, weil als Christen sind wir ja mehr als Überwinder, lalalala, jetzt muss ich einfach juhu machen, obwohl ich mich nach bläh fühle. Dann verpasst du das eigentlich, dass du jetzt gerade dein Herz bei Gott ausschütten kannst und dieses Tränental zu einem Quellort machen kannst. Wie auch immer das aussieht. Das ist das, was so spannend ist, dass du vorher eigentlich nicht sicher sagen kannst, wie es ausgeht. Weil Gott eben auch lebendig ist und Beziehung mit Gott eine lebendige Angelegenheit ist. Und wir würden gern manchmal mit diesen Prinzipien, die wir gelernt haben, würden wir Gott gern in der Box tun. Zum Beispiel, wir haben ein Prinzip gelernt, wenn wir glauben in unserem Herzen, bekennen mit unserem Mund und dann alles, was wir glauben, wird uns werden. Halleluja. Also jetzt glaube ich für einen Ehemann und jetzt bekenne ich und nach 12 Jahren habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich jetzt voll lang geglaubt und bekannt und irgendwie muss ich mal ganz ehrlich sagen, in meinem Herzen fühlt es sich gar nicht mehr nach Glauben an. So, was mache ich jetzt? Als allererstes ehrlich sein. Christentum bedeutet ehrlich sein. Christsein bedeutet ehrlich sein vor Gott. Wenn ich jetzt zu Gott komme und sage, ich halte immer noch fest, dann mache ich mir selber was vor, wenn eigentlich in meinem Herzen ich es gar nicht mehr tue und ich das nur noch meine äußere Hülle das tue. Dann muss ich zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe 12 Jahre lang von Partner geglaubt und ich kann nicht mehr. Ich fühle mich müde, ich fühle mich erschöpft. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch für einen Partner glauben will. Und ehrlich gesagt, ich bin einfach im Schmerz, weil Leute, die kürzer geglaubt haben, schon länger verheiratet sind. Und ich komme da ehrlich gesagt einfach nicht klar. Ich bin im Schmerz. Und dann sagt Gott nicht, oh, echt? Und sagt Gott, schön, dass du zu mir kommst. Ich finde es total interessant. Ich bin diese Woche auf eine Dame gestoßen, ist eine Wissenschaftlerin, die heißt Brené Brown. Und sie hat gesagt, sie nimmt sich ein Jahr in ihrem Leben, sie will das Thema Scham sozusagen darüber wissenschaftliche Forschung machen. Ein Jahr wird sie dem Thema Scham widmen. Aus diesem einen Jahr sind 6 Jahre geworden. Und in diesen 6 Jahren hat sie festgestellt, dass es 2 Kategorien von Menschen gibt. Es gibt Menschen, die ein erfülltes Leben führen und es gibt Menschen, die ein unerfülltes Leben führen. Und sie haben alle eine Sache gemeinsam. Haltet euch fest. Die Leute, die ein erfülltes Leben führen, sind diejenigen, die sich verletzlich machen. Die so leben, dass sie verletzt werden könnten. Sind die Leute, die ein erfülltes Leben leben. Der Benjamin hat mir gesagt, dass diese Frau sogar sich währenddem sie diese Nachforschung gemacht hat, bekehrt hat. Was passiert ist, der Grund, warum du natürlich was wissenschaftlich studierst und erforschst, ist, damit du die Sache verstehst und in den Griff bekommen kannst und dann kontrollieren kannst. Und ihr Ergebnis war, wenn du dich verletzlich machst, kannst du ja nachher die Sache nicht kontrollieren, sondern du bist der Unkontrollierbarkeit ausgesetzt. Und das hat sie sowas von geschmissen, dass sie selber ein Jahr lang in Therapie gehen musste. Ist das nicht krass? Ich gebe euch ein Beispiel, was stellt man sich vor unter Verletzbarkeit? Ich bin jetzt einfach beim Thema Partnerschaft, das ist immer wieder neu schön. Das Thema Partnerschaft. So, also, ich wünsche mir einen Partner und ich will wissen, schon bevor ich mit der Person Zeit verbringe, das ist derjenige, den Gott für mich hat. Warum? Ich will eigentlich nicht verletzbar sein. Ich will mich eigentlich nicht darauf einlassen, herauszufinden, ob es so passt, sondern ich will sicher sein, das passt. Und dann habe ich kein Risiko. Ich will kein Risiko, weil Risiko könnte wehtun. Leute, die Unternehmer sind, sind Leute, die klassischerweise bereit sind, ein Risiko einzugehen. Jedes Jahr, wenn das Dolomiti seine Türen neu öffnet, ist es ein Risiko, weil sie wissen nicht, ob die Leute genauso Eis kaufen werden wie letztes Jahr. Ich meine, auf uns ist Verlass, aber die anderen. Weißt du mal, jedes Mal, wenn eine neue Saison beginnt, jedes Mal, wenn der Regen fällt, wenn Gewitter ist, wenn es heiß ist, du kannst nicht vorher kontrollieren, du kannst Erfahrungen einsetzen, aber du kannst nicht vorher kontrollieren, wie viele Leute werden tatsächlich kommen. Du hast es einfach nicht in der Hand. Wenn du eine Firma hast, kannst du nicht vorher sagen, wie viele Aufträge werde ich dieses Jahr haben. Du hast ein Risiko und das macht dich verletzbar. Wenn du einen Job hast beim Daimler, bist du relativ unverletzlich, weil du dahin latschst, zurücklatschst und der Daimler wird nicht so schnell kaputt gehen. Aber wenn du eine eigene Firma gegründet hast, dann ist das eine ganz andere Sache. Du machst dich verletzlich. Aber nach der ihrer Forschung bist du erfüllter. Du hast zwar ein Risiko eingegangen, aber du bist eigentlich an was dran, das dir Freude macht. Und auch wenn die Risiken manchmal so, boah, und es herausfordernd ist und vielleicht deine Gedanken und vielleicht schlaflose Nächte oder sonstige Sachen und Sorgen und so weiter und so fort. Aber du bist erfüllter. So, nehmen wir das Thema Partnerschaft. Du lernst jemanden kennen, so, und jetzt bestürmst du Gott. Ist er das? Ist sie das? Oh, ramamamama. Okay, hat nicht genützt. Fasten. Ich muss jetzt fasten. Hey, lern ihn kennen. Es gibt so ganz, wie soll man sagen? Man kann zum Beispiel über verschiedene Gespräche verschiedene Dinge ziemlich schnell rausfinden. Du kannst relativ schnell rausfinden, wie viel Feuer jemand für Gott hat. Oder sag mal, du setzt dich zusammen und du redest darüber, hey, wie viele Kinder hättest du mal gern? Da sagt fünf, du willst eins oder keins. Dann so, okay, dann kann das sein, dass es vielleicht auch gar nicht so passt hier oder so. Du musst nicht unbedingt einen K.O.-Faktor, aber weiß ich mein. Große Fragezeichen. Das Ding ist, ich glaube, dass wir den Willen Gottes suchen sollten bezüglich Partnerschaft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wenn ich das Wille Gottes suchen benütze, um sozusagen alles unter Kontrolle zu haben. Weil das Ding ist, so, Gott hat zu mir gesprochen, so und so wird mein zukünftiger Mann sein, der hat ja gar keine Chance mehr. Der fühlt sich ja super als Mann, gell? Hammer. So lieben das Männer. Die Frau sagt, so, Gott hat zu mir gesprochen, du musst mich heiraten, ist egal wie lange du brauchst, ich warte einfach. Ich hatte zwei solche Typen während der Bibelschulzeit. Der eine hat mich immer von der Bibelschule heim begleitet und mir erzählt, wie wir zusammen in Madagaskar predigen werden. Ich hatte einen, der mir erzählt hat, wie wir in Nigeria zusammen predigen werden. Und dann hatte ich noch einen, der mit mir zusammen in Paris bleiben wollte. Die wussten es von Gott. Gott hat gesprochen, ich hatte gar keine Wahl. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, willst du mal Eis essen gehen mit mir oder so. Gott hat's gesagt, so ist es. Oder hey, ich finde, du bist typisch, hört man auch ganz gern mal so als Frau, ja. Na, Gott hat zu mir gesprochen. Hey, wow. Genau. Zeichen für unverarbeiteten Schmerz habe ich jetzt noch irgendwie gar nicht so gesagt, gell? Okay. Also, was gibt es für Anzeichen dafür, dass wahrscheinlich bei dir noch unverarbeiteter Schmerz ist? Depression. Bedrückende Gefühle. Das Grundlebensgefühl von dem Christen ist eigentlich Freude. Also, ich meine jetzt nicht Hyper, sondern einfach eine grundsätzliche Friede und Freude. Im Jesaja 55, glaube ich, ist es, wo steht, dass wir in Friede und Freude geleitet werden. Und wenn deine Gefühle tiefe, 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 Sonntag hoch, tiefe, 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 Sonntag hoch, dann ist da was bei dir in der Tiefe, 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 das am Sonntag hochkommen sollte, aber auch unter der Woche sicher bearbeitet werden sollte. Guck mal, wenn du auf irgendwie deine Schmerzen, keine Ahnung, du hattest vor 80 Jahren irgendein traumatisches Erlebnis, ja, und du hast dann eine Betonplatte drauf gemacht und jetzt hoffst du, du stellst dich am Sonntagmorgen hier hin, die Ise stellt, tut die Hand drauf, der Ivo auch, weil genau, da merkt man auch, da geht, oh Halleluja, vielleicht sieht die Nadine ja auch noch was oder so. Und jetzt, auf geht's. Weg, weg. Weißt du, willst du dann so wegscheuchen wie eine Fliege? Ich muss dich einfach enttäuschen, so funktioniert das nicht. Das Zeug, was du da unten verbaggert hast, dann musst du erstmal die Betonplatten aufbrechen. Oder weiter spazieren tragen. Ist deine Entscheidung. Ich glaube halt, dass Gott möchte, dass die ganzen Schmerzen, die wir hier im Haus haben, dass wir die alle gegen Ringe eintauschen. Und wenn wir hier ein Ringetreffen machen sonntags, kommen die anderen und denken, sie haben einen schönen Gottesdienst und fragen sie, warum ist hier so viel Autorität? Alle Finger voll, Halleluja. Weil wenn wir unsere Ringe hier zusammentragen, stell dir das mal vor, wie das aussieht im Geist, wenn hier lauter Leute mit Ringe reinlaufen. Wie es im Geist hammermäßig aussieht. Und dann haben wir Gottesdienst, dann heben wir die Ringe. Halleluja, woo, glory, glory. Die Leute denken, boah, voll die Gegenwart Gottes hier. Was ist das? Was ist das? Hey, ist das der Raum? Was ist das? Das sind unsere Ringe. Woohoo! Lass sie doch denken, was sie wollen. Sie sagen, Hauptsache, sie werden mitberührt. Kann sein, du hebst einen Ring, neben dir steht jemand, der checkt es gar nicht. Und einfach nur, weil du deine Hand mit einem Ring an deinem Finger hältst, zerbrechen die Jochs neben dir. Die Baritzer hatten im Gebet so ein Ding gehabt. Ich hab im Geist lauter Äste, wie so Holzknacken gehört. Wie wenn laut ganz viel Holz gehört. Das ist doch sicher, dass die Jochs zerbrochen werden, oder? Yes, yes, yes. Was ist, wenn die ganzen Schmerzen, die du hattest, dafür dienen, dass neben dir links und rechts einfach Jochs gebrochen werden? Wie lange willst du das Zeug noch mit dir rumschleppen? Raus damit. Okay, Bedrückung, Freudlosigkeit, negative Gedanken. Gut, wenn bei dir ständig negative Gedanken hochkommen, dann ist irgendwas Negatives wahrscheinlich drin, gell? Einfach mal so. Man sagt, wenn man auf eine Tube draufdrückt, das, was drin ist, kommt dann raus. Zahnpasta? Zahnpasta. Ketchup? Ketchup. Ist so. Okay, Halleluja. Also wenn bei dir Druck kommt und dann kommt Depression raus, ja, da ist halt was drin, okay? Da muss man dann halt gucken, gehen wir ran oder wollen wir es behalten? Genau, wenn du Schwierigkeiten hast, gute Freundschaften zu pflegen, Freundschaften zu haben, dich zu binden, treu zu bleiben, dran zu bleiben, ist ein Zeichen dafür, dass möglicherweise einfach bei dir Schmerzen sind, dass du Angst hast vor festen Bindungen. Wenn du es nicht schaffst, anderen zuzuhören, das kann sein, dass du von deinen eigenen Sachen und von deinen eigenen Erlebnissen, von deinen eigenen Schmerzen so voll bist, dass du auf andere gar nicht mehr hören kannst. Genau. Wenn du Kritik oder Korrektur überhaupt, wenn man dir gar nichts sagen kann, hast du wahrscheinlich einfach einen Schmerz in dir, dass in dem Moment, wo man dir irgendwas sagt, du dich komplett abgelehnt fühlst als Person, so wie ich das vorher auch gesagt habe, wenn der Hirwoje mir mal was sagt, dann muss ich erstmal das ganze Zeug sortieren und ist dann alles erstmal super dramatisch und so weiter und so fort. Dabei bist du gar nicht abgelehnt als Person, aber bei dir macht es irgendwie so meek, meek. Zum Beispiel, ich habe mal eine sehr krasse und schmerzvolle Begegnung gehabt mit einem geistlichen Leiter, okay? Und es war auf jeden Fall falsch, was er gemacht hat und so weiter, aber es dient mir zum Besten, ist alles wunderbar. Aber ich merke, in dem Moment, wo ein geistlicher Leiter, der sozusagen nach meinem Empfinden mir übergeordnet ist, zu mir sagt, ich möchte mal mit dir sprechen, kommt bei mir so, Hah! Weil dieses Ding da immer wieder so, ey, der will ja bestimmt sagen, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes, was da, 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 da. Das zeigt, dass da noch was ist, wo ich was loswerden muss. Amen. Weil ich weiß nicht, wie oft ich jetzt da schon so das Ding hatte und es hat aber gar nichts mit der aktuellen Beziehung zu tun, sondern es hat einfach was mit der Vergangenheit zu tun. Genau. Okay. Es gab einen Mann, der war ein sehr intelligenter Mann, der ist Arzt geworden und er hat es immer geschafft, 6 Monate am Stück war der einfach ein hervorragender Arzt und 6 Monate am Stück war er ein Landstreicher. Hat er sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Sein Vater hat ihn nie gelobt. Und er hat einfach das nicht verkraftet. Er hat sich nach dem Lob vom Vater gesehnt und er hat es nicht verkraftet. Er kam mit diesem Schmerz nicht klar und immer 6 Monate lang war er gut drauf. Das nennt man manisch-depressiv. War er super gut drauf, konnte richtig gut was leisten und dann 6 Monate lang hat es ihn total verbröselt, dass er nicht mal mehr seine Praxis halten konnte und dann sogar als Landstreicher auf der Straße gelebt hat. Ist doch krass, oder? Und wenn du merkst, dass du immer mal wieder so Einbrüche hast, die länger anhalten oder sowas, dann kann es sein, dass da noch Zeug ist, sagen wir es einfach schön, die du in Ringe umwandeln.